Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sommer 1990. Die DDR ist ein Land im Umbruch. Die D-Mark ist eingeführt. Der Westen kann bereist werden und umgekehrt. Westdeutsche können die fremde Welt hinter dem ehemals eisernen Vorhang kennenlernen. Die alte und die neue Zeit vermischen sich. Ein Diskjockey legt im Operncafé unter den Linden in Berlin Platten auf. Jetzt muss er keine Ost-West-Quote mehr beachten. Er kann spielen, was er will. Aber sein Job ist noch ein anderer als der seiner Kollegen im Westen.
Wenn's dunkel wird in Ost-Berlin, leeren sich schlagartig die Straßen. Die Besucher sind wieder im Westen. Zum Schaufensterbummel lädt die Hauptstadt nicht ein. Zerfurchte Fußgängerwege machen den Spaziergang zum Hürdenlauf. Das orangene Straßenlicht nimmt den wenigen Farben die Leuchtkraft. Grau ist es. Die von Kohlequalm durchsetzte Luft beißt in der Nase. Wer abends unterwegs ist, vor allem zu Fuß, hat ein Ziel. Eines davon das Operncafé, die erste Diskothek am Ort auf der Straße unter den Linden. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit schleppt sich ein blauer Wartburg über die viel zu hohe Bordsteinkante auf den Hinterhof der Disco. Der Motor heult auf, der Hänger will nicht über die Schwelle. Es hat geregnet heute Abend. Unter einer Plastikplane steht Elektronik. Jules, bürgerlich Ulrich Schleusner, ist Diskjockey. Er fährt sein Gespann so nah es irgend geht an den Hintereingang des Operncafés. In 2 Stunden wird seine Schicht beginnen.
Ich bin ein Diskjockey hier in der DDR. Einer von 150 Berufsdiskjockeys. Der Stand ist freischaffend. Wir arbeiten also mit eigener Technik, Hardware, Software. Machen damit Disco, so wie das in der Saal üblich ist. Nicht mit Platten, vorwiegend mit Kassetten. Und einige Kollegen eben auch mit CDs.
Vorsichtig, ganz vorsichtig deckt Jules die Plane vom Wagen. Anders als seine Kollegen im Westen muss er sein Arbeitsgerät mitbringen. Vor allem muss er es jeden Abend die kleine Treppe herunterschleppen. Immer wieder Ärger mit der Tür, die klemmt, mit der Stufe 4, denn die ist ausgetreten.
Die gesamte Hardware und Software, also was Platten, Bänder, CDs, als auch Wiedergabetechnik, Verstärker, Mischpulte, Mikrofone, Abspielgeräte, Boxen, in aller Regel auch Lichtanlagen, die jetzt hier in dem Haus speziell nicht zum Tragen kommen, gehört alles dem Diskjockey. Ich bin an sich eine mobile, in eurem Verständnis eine mobile Diskothek und komme mit dem Hänger hier angefahren, Auto mit Hänger, da lade ich meine PA aus, die gesamte Tonanlage quasi und Kassetten, CDs bringe ich also mit, jeden Abend von neuem, weil ich das also nicht hier lasse, aus Sicherheitsgründen, und installiere meine eigene Technik. Bin also neben der Tatsache, der Diskjockey zu sein, auch Unternehmer, nämlich Verleiher einer Diskothekenanlage zum Bespielen des Hauses hier oder auch anderer Räume, wo Diskothek stattfindet. Also das Wort Diskothek bei uns ist nicht, wie das international üblich ist, ein Raum, in dem etwas installiert ist, in dem also der zweckgebunden genutzt wird, eine Veranstaltung zu machen, in der getanzt wird. Diskothek bei uns ist immer, dass ein Raum zum Zwecke der Ausübung von Diskotheken umgestaltet wird und ein Diskjockey dahin kommt mit seiner Anlage und den Raum erst diskomäßig aufbereitet, indem er also Licht installiert, Ton installiert, so gut, dass es also gut klingt da und dass er da arbeiten kann.
Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said,
unten im Laden laufen die Abendvorbereitungen schon auf Hochtouren. Zitronen werden geschnitten, Getränke kaltgestellt, die metallene Tanzfläche noch einmal auf Hochglanz gebracht. Jules Anlage wiegt mehrere hundert Kilo. Er muss den verwinkelten Gang zum Auto 10-mal laufen. Zwischendurch ein kleines Schwätzchen mit der Chefin des Ladens. Man kennt sich seit Jahren. Sie hat ihn engagiert, nicht einfach in der DDR, in der selbst Diskjockeys verplant werden und wurden.
Das läuft bei uns alles über das künstlerische Volksschaffen. Zunächst hat man Interesse dafür, macht irgendwo einen Disco-Lehrgang. Durch diesen Disco-Lehrgang kann man in die Berechtigung kommen, Disco zu machen. Also hat man die Berechtigung, ein Mikrofon in der Hand zu haben und die Musik, die man auflegt, auch verbal, also moderativ zu begleiten. Ein Disco-Lehrgang ist, wo also bisher, das wird sich nun auch alles erledigen, sicherlich nach der Wende, wo bisher kulturpolitische Grundsätze vermittelt worden sind, aber auch Notenlehre, technisches Verständnis, also wie geht man mit Mikrofon um, wie setzt man Sprache ein, wie setzt man Licht ein als dramaturgisches Mittel zur Gestaltung von Musikbeiträgen, welche Titel nimmt man, wie reiht man aneinander, bis hin zu Fragen, was ist Soul, was ist Funk, was ist Disco-Musik, was ist Pop, also auch musiktheoretische Fragen. Also es geht bei diesen Lehrgängen einerseits um künstlerisch-inhaltliche Fragen, als auch um bislang notwendigerweise entsprechend der staatlichen Reglementierung auch politisch-ideologische Fragen, die da vermittelt worden sind. Wobei dann durch die Lust zur Musik das Erstrangige gewesen ist.
Wer ein Disc-Jockey-Diplom besitzt, war zumindest bis zur Wende Oktober-November 89 einer staatlichen Kontrolle unterworfen. Agenten der Konzertagentur machten inkognito ihre Runden durch die Diskos des Landes. Sie überprüften
die Frage der Einhaltung von 60-40, also die Frage des Einsatzes DDR-Musik. Dann nicht den Missbrauch von der Tatsache, ein Mikrofon in der Hand zu haben. Letztendlich vermittelt man ja Sachen an die Öffentlichkeit und hätte schon viel früher als jetzt durch das Volk, wir sind das Volk, zu rufen und zu sagen, also nieder mit der SED-Führung zum Beispiel. Ne?
Westliche Platten sollten begrenzt werden. Kulturimport des Klassenfeindes, das wollte man nicht. Ein ausgewogenes Verhältnis sollte es sein zwischen DDR und Westmusik. Kenner der Branche ließen sich graue Haare wachsen. Der für Diskos zur Verfügung stehende heimische Musikmarkt war dünn und flau.
Da kann ich für jeden dieser, vor allen Dingen der Berufsdiskjockeys, reden, dass jeden Strohhalm, der von seitens der Musikproduktion, der eigenen Musikproduktion angeboten worden ist, ob das anfing damals mit Am Fenster von City, eigentlich ein bekannter Titel, über die ganzen wirklich erfolgreichen Pudi-Songs bis hin zur aktuellen Electric Beat Crew, die ja nun wirklich unsere Tanzflächen bevölkert hat, haben wir jeden Strohhalm gegriffen und haben den auch gespielt. Auch hier im Oberen Café läuft Electric Beat Crew gut. Leider Gottes kommt da viel zu wenig Musikproduktion und niemals so, dass man dieses Verhältnis wieder erfüllen können.
Es war wohl bis zum Herbst 89 eine der wenigen Nischen der DDR, wo sich trotz strenger Kontrolle und staatlicher Vorgabe einem weiteren Sinne freier kultureller Betrieb einstellte.
Diese Diskussion wurde immer großzügig umgangen. Einfach um nicht in diese letztendlich doch kontroverse Frage hineinzugeraten und sich die Frage zu stellen, ist denn das nicht eigentlich schon im Sinne der alten Sicherheitskonzeption, ideologische Diversion, wenn ein Diskjockey, der ansonsten vielleicht dem Staat positiv gegenübersteht, den ganzen Abend nur Westmusik spielt, um das mal in diesen alten Bezeichnungen, alten Denkschemata aufzugreifen und damit zu verstoßen gegen sozialistische Moral oder andere sozialistische Grundsätze. Entscheidend war, glaube ich, und das wurde deutlich seit dem Parteitag da, wo beschlossen worden ist, so viel Jugendtanz mehr zu machen, dass die Disco ein Ventil ist für die Jugendlichen, ein massenhaftes Ventil, wo das Gros der Jugendlichen noch hingehen kann und sich abends beschäftigen. Besser noch in der Diskothek als auf der Straße mit dem Kofferradio, was weiß ich was, oder eben andere Sachen macht. Also die Kanalisierung der Jugendlichen in der Diskothek wurde verfolgt und da war, glaube ich, auch jedes Mittel recht. Deswegen konnte man auch großzügig über dieses Problem des Musikverhältnisses hinweggucken.
So, bist du drauf? So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen am heutigen Sonntagabend. Sonntagabend eine gute Adresse im Oberen Café unter den Linden. Seien Sie herzlich willkommen. Diesseits und jenseits der Mauer, die Gäste, die seit dem 23. Dezember auch recht oft dabei sind. Sei es wegen den günstigen Preisen der Getränke oder weil Sie mal richtig essen wollen. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen aber auch unsere Musik ganz gut. Ein gutes Team, die guten Gäste hier im Oberen Café, die sich allabendlich die größte Mühe geben, Ihnen gute Gastgeber zu sein. So also auch heute Abend. Guten Abend, sagt DJ Jules. Seien Sie herzlich willkommen, schönen Sonntagabend Ihnen. Und natürlich, all Ihre Wünsche werden erfüllt, wenn Sie welche haben. Lassen Sie es mich wissen. Ich wünsche Ihnen das Beste für Sonntagabend.
Am Montag ist in der Disco Modeltag. Das war schon immer so. Jedes Mädchen, das in der DDR eine Foto- oder Showkarriere beginnen wollte, ließ sich auf die wöchentliche Fleischbeschau ein. Doch die Zeiten sind vorbei. Längst kommen keine Fotografen oder Manager mehr.
Also wir sind alle der Meinung, die jetzt hier arbeiten, also von der Gastronomie und auch von den Einlasskräften, dass das Niveau momentan sich gesenkt hat ein bisschen. Weil sicherlich kommen momentan erstmal alle gucken. Das ist richtig. Wir sind auch alle gucken gefahren nach West-Berlin, nach Westdeutschland. Wie ist es denn da? Jetzt ist das umgekehrt. Seit 23. Dezember guckt man hier. Sicherlich auch ökonomisch bedingt. Man kann momentan hier billig essen, man kann hier billig trinken. Das sind alles begünstigte Faktoren. Ich unterstelle nicht jedem, der hier kommt, dass er das nur deshalb macht. Es kommen wirklich viele. Das merke ich auch an Gesprächen, die ich an der Diskothek führe, dass hier viele sehr, sehr nette, sehr interessierte Leute kommen, die sich hier pudelwohl fühlen, die ja mittlerweile als Stammgäste bezeichnet werden können, die gern tanzen kommen. Es kommen aber auch welche mit wenig Geld hierher und machen mit viel DDR-Geld hier einen dicken Maxen. Und auf diese Leute verzichten wir gerne.
Wenige Meter weiter steht im Zentrum Berlins der Palast der Republik. der ums Publikum und schon 1990 um seine Zukunft kämpft.
Und weil die Leute eigentlich noch weniger geworden sind, als ich um sechs kam, waren mehr da. Aber hoffentlich gibt sich das noch im Laufe des Abends. Das mag ja sein.
Vielleicht können wir mit unserem Programm ein bisschen dazu beitragen. Also Leute, kommt hierher, Sommertanzfete vor dem Palast, da ist was los, da können Sie auch ein Bier trinken. Haben Sie schon eins getrunken?
Ich habe aber einen Palastschnaps getrunken. Ich wusste gar nicht, Palastbrandy. Ja, das habe ich auch nicht gewusst.
Ach so, ein Weinbrand. Ne?
Ein Weinbrand, aber ein ganz besonders guter Weinbrand.
Dann kommen wir mal auf das Programm, Herr Völz.
Ein Programm, das hat zusammengeholt, was zusammenkommen konnte in diesen Zeiten. Bekannte Namen, bewährte Kräfte. Helga Hahnemann, die gute, süße, dicke.
Aha, hat er mit der erkannt?
Ja, obwohl ich bin wieder schöner geworden. Ha? Noch schöner, wie alle bei uns.
Berlin, du bist die größte Quasselstrippe und die größte Nervensäge von der Welt. 100 Mal habe ich Berlin verflucht. Da singen die Leute mit. Und danach die Blumen im Regen. Die Helga hat noch ihre Fans. Ach ja, lange nicht gesehen. Was macht die Unterhaltungskunst?
Keiner weiß überhaupt hier und sicherlich auch nicht drüben, was wird. Nee. Ich meine, guck mal, das ist ja nicht so. Für viele Wessis zum Beispiel, muss ich mal sagen, die denken, wenn hier 40 Jahre so eine scheiß Regierung war, Stasi und alles, bedeutet das auch, dass wir auch eine Kunstscheiße gemacht haben. Das stimmt da aber nicht. Wir haben hervorragende Leute. Zum Beispiel auch im Fernsehen, die Unterhaltung. Guck mal, da keiner so weit gucken konnte. Ich meine, hier unsere Tagesschau, wie heißt die? Wie heißt denn unsere aktuelle Kamera? Ich meine, das konntest du vergessen. Und diese Polit-Sendung. Oh, wir haben zum Teil richtig schöne Unterhaltungssendungen gemacht. Die sind nur leider nicht gesehen worden. Jetzt denkt jeder, weil eben das Regime, das alles eben die Politik, war alles andere auch so.
Ja, aber habt ihr darunter zu leiden? Das ist ja die Frage. Jetzt, also kommen die Engagements nicht aus dem Westen? Oder wer will euch nicht mehr oder wer will euch zurzeit?
Also, ich bin da nur ein Einzelkämpfer. Ich kann immer leider nur von mir sprechen. Ich habe keine Not in der Beziehung. Aber ich weiß von Kollegen, natürlich geht es erstmal darum, dass die Ossis für Dumpingpreise arbeiten sollen. Also das versuchen sie immer, das ist ja ganz klar, ne? Und dann gibt es natürlich auch, ist doch Logo, es gibt ja unter euren Kollegen, selbst wenn ich nur mal Rundfunk nehme, guck mal, auch was wird, wer bleibt und so, wenn, wir haben ja nur auch ein paar Rundfunkleins mit einzubringen, war und irgendwie, und das waren ja nun nicht alles SED oder PDS oder Nichtskönner, es waren richtige Könner dabei.
Auf jeden Fall muss man sich zurechtfinden jetzt zwischen Kommerz und Konkurrenz.
Ich muss das jetzt lernen. Ich meine, ich wollte das eigentlich ja nicht, dass man irgendwie was anlehnen muss und wie man günstig. Und ich weiß heute nicht, wer Herr Dow Jones ist und der DAX. Also ein DAX mit CH ist mir lieber, ja. Also da weiß ich was mit anzufangen. Also ich weiß, wie man eine Pointe setzt und so, wie man ein gutes Lied an Mann bringt oder ins Publikum. Aber
tja. Es war ein bisschen bequemer, es war ein bisschen einfacher vorher. Oder?
Naja, ohne einfacher. Auf der anderen Seite hast du wieder gekämpft um Pointen, um das durchzubringen. Und dann musstest du da antanzen, wenn du da einen halben Satz wieder drauf hattest. Und ach, nee. Es ist schon, sagen wir mal, die Freiheit und die Demokratie, das muss nur erstmal alles gelernt werden. Übrigens nicht nur von uns, finde ich. Wir müssen ja auch lernen miteinander aus. Wir sind weder irgendwelche Türken, wie Türken genauso so eine Menschen sind wie Sachsen für mich als Berlinerin. Wir sind richtig Menschen und wir müssen einfach miteinander leben auf dieser kleinen Welt, auf dieser Welt, die wir ja schön zerschunden haben. Ist ja nicht mehr volle Zeit eigentlich.
Aber Zeit für Autogramme allemal. Schüler aus Frankreich, eine schwedische Familie. Sie macht nicht nur Spaß, es macht Spaß mit ihr. Die Hahnemann hätte wohl auch gesungen, wenn gar keiner gekommen wäre, zur Übung mit der Band. 3000 hat der Kollektivleiter Hagen mal hochgeschätzt. Eine letzte Chance für den Palast?
Nein, also es ist erst einmal ein Zusatzangebot. Wir sind ja sonst mit unseren Veranstaltungen im Haus selber. Mit Konzerten, Balletten, Revuen, Tanzabend, Bällen und alles, was da so stattfindet. Denn über 92% der Veranstaltungstätigkeit unseres Hauses setzt sich ja zusammen aus solchen öffentlichen Konzerten und Veranstaltungen. Wir haben in der Vergangenheit noch ganz interessante Sachen gemacht. Die Leute haben das auch angenommen. Im Moment fehlt der Kunst überall ein bisschen das Publikum. Aber ich finde, jetzt auf diesen Platz zu dürfen, denn vor ein paar Jahren wollten wir es schon mal, da durften wir es nicht. Und jetzt einfach das nachzunutzen, und da kommt jetzt eine Frage der ökonomischen Effizienz. Alle Programme, die hier laufen, sind unsere Produktionen, die wir schon mal irgendwo im Saal gehabt haben und die wir jetzt hier draußen einer anderen Öffentlichkeit vorstellen. Ich finde, das ist irgendwo, es rechnet sich auch gut.
Nun möchten Sie ja sicherlich auch mit einer solchen Aktion, mit so einer Fete, wie Sie sie genannt haben, einer Superfete sogar, die Leute auch wieder hier ranholen, dass sie den Palast annehmen als ein, wie hieß das, Feuerhaus des Volkes, dass es vielleicht das wirklich mal werden könnte, diesen Palast ja populär wirklich machen.
Ja, also es ist eine Vision, diese ursprüngliche Wirkung als Haus des Volkes jetzt zu verwirklichen, in einer anderen Dimension. Nun muss man natürlich erstmal anrechnen, unser bisheriges Publikum hat jetzt anderes vor. Und das Westberliner Publikum haben wir noch nicht, weil wir insofern ein etwas gespaltenes Image haben. Ich muss das ganz ehrlich zugeben. Und insofern haben Sie recht, es ist der Versuch, Leistung zu präsentieren. Und dann müssen wir abwarten, wie die Leute darauf reagieren. Ob sie das annehmen, ob sie uns annehmen. Und ich glaube, dann hat auch ein solches Kulturzentrum in diesem gemeinsamen Berlin durchaus eine ziemliche Zukunft.
Wer 1990 durch die DDR reist, sieht fortschreitenden Verfall. In Städten und Dörfern sind die Bauten in einem oftmals katastrophalen Zustand. Ein Beispiel: die alte Stadt Görlitz an der polnischen Grenze.
Görlitz, einst in der Mitte, bildet heute einen Endpunkt deutscher Provinz im Osten und spiegelt die Tristesse seiner entrückten, geteilten Grenzstadt. Die Neiße ist Grenzfluss. Westlich davon lebt Görlitz. Östlich der Wasserscheide liegt der andere Stadtteil, heute schon eine andere Stadt in einem anderen Land, das polnische Zgorzelec. Diesseits der Neiße geblieben ist der von Kriegen weitgehend verschonte mittelalterliche Stadtkern, um den sich einst repräsentative Gründerbauten gruppieren. Ein in Europa einmaliges Flächendenkmal. Den Besucher aber packt heute schon beim flüchtigen Spaziergang blankes Entsetzen. Was die Jahrhunderte überlebt hat, ist in nur 40 Jahren realem Sozialismus verfallen, verkommen und buchstäblich verdreckt. Nun endlich ist Umkehr angesagt. Eine überparteiliche Bürgerbewegung hat den Aktionskreis Rettet die Stadt Görlitz gebildet. Mit dabei ist Anne-Rose Klamt.
Zunächst mal gab es Initiativen, die mit der Durchführung von Kongressen hier in Görlitz zusammenhingen und mit der immer problematischer werdenden Situation der Hotels und der Unterbringung von Kongressmitgliedern. Daraus war schon vor etwa 2 Jahren eine erste Initiative entstanden, die jetzt nach der politischen Wende in der DDR wieder aufgegriffen worden ist und erweitert worden ist. Erweitert zu diesem Aktionskreis Rettet die Stadt Görlitz, ein Kreis, der sich viel mehr vorgenommen hat, als nur Hotelkapazitäten für Kongresse zu schaffen, wenngleich auch das Fernziel dieses Kreises ein sehr umfassendes ist, nämlich Görlitz wieder zu der Kultur- und Kongressstadt zu machen, die sie einmal gewesen ist.
Denkmalpflege ist für den Aktionskreis nur ein Anliegen, gegenwärtig aber besonders wichtig. Auf der Straße äußern sich Görlitzer spontan so.
Vor allen Dingen hier in der Altstadt zerfällt ja alles und es ist wirklich schade drum, weil es ist eine schöne Stadt, Görlitz.
Wir können nur hoffen für unsere Stadt, dass es hier wieder vorwärts geht, denn es ist ja katastrophal hier.
Was ist denn katastrophal?
Der Bauzustand, die Versorgung, also Görlitz liegt ja am Boden.
Wo müsste denn die Hilfe zuerst ansetzen?
Beim Bauen würde ich sagen, ganz wichtig, neben dem Wohnungsbau, die historische Altstadt, Sie brauchen sich ja das bloß ansehen, das älteste Renaissancehaus Deutschlands, da kommen in die Tränen, wenn man das sieht.
Das älteste Renaissancehaus Deutschlands ist der Schönhof. Der Aktionskreis Rettet die Stadt Görlitz setzt sich nachhaltig für die baldige Rekonstruktion dieses Gebäudes ein. Man will Zeichen setzen. Zeichen dafür, dass es sich lohnt, mitzuhelfen, Görlitz wieder zu einer lebenswerten Stadt zu machen.
Die DDR 1990, ein Land im Umbruch. Seit dem Winter 1989-90 ist zuvor Unvorstellbares Alltag geworden. Dass Bürgerinnen und Bürger an runden Tischen auf Augenhöhe mit den Vertretern des Staates politische Fragen verhandeln. Es ist ein Vorgeschmack auf den demokratischen Alltag nach den Wahlen. Die Mühen der Ebene haben begonnen. Der Deutschlandfunk-Reporter Hans-Jürgen Fink verfolgt in der DDR-Provinz in Quedlinburg, wie der Alltag eines runden Tisches 1990 aussieht.
In Quedlinburg, der historischen Fachwerkstatt im nördlichen Harzvorland, konnten wir jüngst zu Gast sein am runden Tisch des Kreises, nachdem dort zum ersten Mal überhaupt seit seiner Konstituierung am 9. Januar die Presse zugelassen war. Auch hier wirkte, wie in Ost-Berlin, ein Vertreter der Kirche als Moderator, allerdings eine Frau, die Pastorin Ursula Meckel aus Thale, die den Wandel an diesem Tisch miterlebte und mitbewirkte.
Also ich habe vor allem bei dem ersten Vorgespräch Konfrontation erlebt, als es darum ging, erstmal die Zusammensetzung und die Kompetenzen des Runden Tisches Quedlinburg zu klären. Da war vorhanden das Neue Forum und die SPD und auf der anderen Seite die Vertreter des Staates. Wir haben uns 4 Stunden lang nur damit beschäftigt, festzulegen, wie die Zusammensetzung sein wird. Für meine Begriffe ist eine gute Lösung gefunden worden. 7 Vertreter der alten Parteien, 7 Vertreter der neuen Gruppierungen, 2 von der Kirche und 1 Parteiloser von der Gewerkschaft. Im Laufe der Zusammenarbeit seit Januar hat sich gezeigt, dass die Konfrontation eigentlich querbeet ging und es nicht unbedingt PDS oder Staatsvertreter gegen die neuen Gruppierungen waren.
Ums Wasser soll es an diesem Nachmittag gehen, um Kläranlagen in Quedlinburg und Ballenstedt und um den Hochbehälter, der in der Nähe der Kreisstadt gebaut werden soll, oder nicht. In der Auseinandersetzung um den Wasserbehälter stehen sich die klassischen Fronten gegenüber, Umweltschützer und Technokraten. Schon lange im Plan, soll er jetzt endlich errichtet werden, in einem der schönsten Naherholungsgebiete. 10 bis 15 Ulmen wurden bereits abgeholzt, klagen Umweltschützer, um die Zufahrtsstraße zu betonieren. Und so wird der Hochbehälter die ganze Umwelt zerstören, sagen die jungen Leute. Und sie plädieren für einen anderen Standort und für eine andere Technologie. Alles das geht nicht, wenden die Wasserwerkexperten ein. Das haben die Untersuchungen längst ergeben. Und das ganze Projekt ist übrigens schon fix und fertig genehmigt. Andere Varianten sind zu teuer. Und, der Weisheit letzter Schluss, wir wollen jetzt endlich bauen. Der runde Tisch zeigt sich ratlos im Streit der Natur- und Technikexperten. Wie sollen Sie, die Nichtfachleute, auf diesem Gebiet entscheiden? Immerhin bringen Sie Ihr Misstrauen deutlich zum Ausdruck. Gilt denn heute noch, was in der Honecker-Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Rücksicht auf die Umwelt genehmigt wurde? Muss das nicht alles noch einmal neu durchdacht werden? Ich misstraue den einfachen Behauptungen, sagt einer von der SPD. Aber die Experten haben doch ihre fachliche Auskunft gegeben, so die PDS-Vertreterin. Es geht schließlich um die Wasserversorgung für 30.000 Quedlinburger. Aber, so kommt die Antwort prompt zurück an ihre Adresse, 40 Jahre Vertrauen und was ist daraus geworden? Die Entscheidung wird vertagt. Frau Wirth von der PDS, zuvor 20 Jahre in der SED, nach der Wende Kreisvorsitzende der Nachfolgepartei, hat auch sonst keinen leichten Stand am runden Tisch. Sie fühlt sich eher isoliert in dieser Runde.
Wenn ich weiß, dass, und das kann man ja aus unserem Programm auch entnehmen, dass wir uns einsetzen wollen für die Bürger, dass wir es ehrlich damit meinen. Und dann wünsche ich mir das auch, dass man mir das auch hier in dieser Runde abnimmt und dass man damit auch diesen Neuanfang der PDS akzeptiert. Und wir unterscheiden uns ja, so wie ich schon gesagt habe, in den Zielen und Aufgaben grundsätzlich von dem, was die SED gemacht hat. Und wir haben gründlich aufgeräumt. Und nun muss man uns bitte auch diesen Neuanfang zugestehen und man muss uns eine Chance geben.
Vielen von den neuen Gruppierungen, die unter der SED und ihren Staatssicherheitsschergen ihre persönlichen Erfahrungen sammelten, fällt dies nicht immer leicht. Insonderheit, wenn die PDS stur auf ihren alten Rechten aus der SED-Zeit beharrt. Etwa wenn es in Quedlinburg um das ehemalige Parteigebäude Haus der Einheit geht, das künftig den Bürgern dienen soll. Da schlägt der PDS-Vorsitzenden Bitterkeit entgegen, wenn nachgefragt wird, wie das Haus vom Volkseigentum in Parteieigentum einst gelangte und wenn man fordert, das Parteieigentum in Volkseigentum zurückzugeben. Und sie spürt das auch.
Das ist ja das, was wir sagen, wenn wir in das Gespräch gehen, jawohl. Wir wissen, welche Last wir zu tragen haben, welches Erbe wir angetreten haben. Aber wir sind auch bereit, mit diesem Erbe zu leben, dieses Erbe auch mal aufzuarbeiten. Und man sollte uns in vielerlei Hinsicht anerkennen.
Selbst die alten Blockparteien gehen deutlich auf Distanz zur einst herrschenden Partei. Wenn etwa Theodor Palme von den Liberaldemokraten meint:
Was ich als Vorzug dieses Tisches befinde, ist die Tatsache, dass er doch so viel Macht hat, die kompetenten Leute hierher zu zitieren und zu befragen und auch nachdrücklich zu befragen. Der Ratsvorsitzende und auch die anderen Ratsmitglieder nehmen den runden Tisch ernst, das kann ich belegen.
Mehr Spielraum für sich, mehr Einfluss und Mitbestimmung als im alten Regime. Für Ludwig Müller vom Neuen Forum hat der Runde Tisch Übergangscharakter bis zur demokratischen Wahl der neuen Volksvertretungen in Städten und Gemeinden, spielte aber in dieser Übergangszeit eine herausragende Rolle.
Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas bewirkt. Also zumindest kann ich mir vorstellen, dass Sie nicht mehr frei entscheiden können, was Sie eben früher den Leuten aufgedrückt haben, sondern dass Sie wissen, dass da jemand ist, der doch ein Auge drauf hat.
Ähnlich sieht es Peter Knopf vom Neuen Forum. Für ihn ist das Wichtigste,
dass wir Einsicht in den Staatsapparat erstmal kriegten und in die Verwaltungsangelegenheiten. Und dass wir eben auch mitentscheiden konnten über zum Beispiel Auflösung Stadtsicherheit bei uns im Kreis, über die Kampfgruppen, über die Objekte der Stadtsicherheit des MDIs. Und dass wir diese Kontrolle hatten.
Für Peter Knopf aus Thale hat sich auch sein persönliches Verhältnis zum Staat gründlich gewandelt, seit der Oppositionelle von einst jetzt am runden Tisch sitzt.
Ich habe vor der Wende schon in, man sagt so, im Untergrund gearbeitet, in manchen Gruppen. Und es war ja immer irgendwo nicht direkte Angst und nicht direkter Respekt, aber dieser Rat des Kreises war ja für uns unzugänglich. Wir wurden entweder nur vorgeladen und dann haben wir eben gesagt gekriegt, was wir zu tun haben. Und ansonsten haben wir ja da nicht reingeguckt. Und irgendwo waren das Personen, die sich zumindest immer über uns stellten. So, und heute ist es die Sache ja ganz anders. Heute stehen sie entweder neben uns oder sie fragen uns.
Wolfgang Döcke, gleichfalls vom Neuen Forum, hat wie Peter Knopf seine ganz persönlichen Erfahrungen mit dieser demokratischen Form des Runden Tisches in den vergangenen Wochen gemacht.
Man beschäftigt sich mit ganz anderen Sphären, als man bisher sich gedanklich beschäftigt hat. Und so insofern ist das für jeden schon eine ganz neue persönliche Erfahrung, die man macht. Auch im Umgang mit den Staatsorganen, das waren wir ja bisher überhaupt nicht gewöhnt, sondern wurden ja immer eigentlich als unmündige Bürger behandelt und eigentlich nie in dieser Arbeit einbezogen, die so eine Verwaltung in einer Kommune oder in einem Kreis oder so zu tun hat.
Wolfgang Döcke sieht freilich auch die Grenzen des runden Tisches.
Die Enttäuschungen liegen eigentlich mehr darin, dass man diesen alten Strukturen gegenübersteht und doch recht hilflos da ist.
In diesem Sommer 1990 blickt der Schriftsteller Erich Löst schon mal in die nahe Zukunft. Im Herbst sollen die ersten Landtage gewählt werden. Wer wird kandidieren? Erich Löst misstraut den Westimporten.
Landesparlamente, Länderregierungen werden demnächst in der DDR gewählt. Die Personaldecke aller Parteien ist dünn. Nun halten die Parteien Ausschau nach Frauen und Männern, die von bundesdeutschen Porten aus neue Häfen in den künftigen DDR-Landeshauptstädten ansteuern sollen. Es sind gute Namen dabei, wenig zweite Wahl wird ins Wahlrennen geschickt. Es darf spekuliert werden, in welchem Maße diese Entscheidung freiwillig ist oder wie weit Parteidruck dahinter steht. Da soll nun einer danach gieren, beispielsweise Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Drei Säulen hat das Land: Landwirtschaft, Schiffsbau und Schifffahrt, Tourismus. Alle drei sind brüchig und vom Einsturz bedroht. Rostock und Schwerin kämpfen darum, Hauptstadt zu werden. Es gehört Abenteuerlust dazu, sich in diese Strudel zu stürzen. Der Lebenspartner und die Kinder haben dabei ihren Einfluss. Wie wir sollen nach Dresden ziehen unter diese Dunstglocke mit dem immer noch unzureichenden Fernsehempfang? Da ist eine äußerst gefährdete Karriere. Und wo bleibt unsere Lebensqualität? Gibt's denn dort überhaupt eine Tennishalle? Unter diesen Umständen kann Wahlkampf gar nicht auf Biegen und Brechen geführt werden. Da prescht keiner in die Schlacht, hier stehe ich. Sie können alle auch anders.
Ein Land bricht auf. Tondokumente aus der DDR im Sommer 1990. Zusammengestellt von Winfried Sträter.